Guten Morgen miteinander. Gott sucht unser Herz. Ihr könnt Janet, meine Frau, fragen. Der Titel im Zusammenhang mit den Bibelvers, die gegeben sind aus dem 2. Samuel 7, hat mir einiges an Kopfzerbrechen gemacht, weil ich es irgendwie, habe ich die Sachen nicht so zusammengebracht. Und ich erzähle euch später noch, was da im 2. Samuel steht. Ihr könnt es auch da innen nachlesen. Und so, nach dem gestrigen Abend, der Start von der Europameisterschaft, würde ich eher sagen, es kommt erstens anders und zweitens, als man denkt. So, und David ist es ähnlich gegangen. Aber zum vorne wegnehmen, beim David kommt es gut raus. Und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Also, der König David, der hat schon mehrere Schlachten hinter sich gehabt, hat ein anstrengendes Leben gehabt. Gott war immer mit ihm gewesen und jetzt hat Gott ihm Frieden geschenkt, er hat sich niederlassen. David hat ein schönes Haus gehabt, aus Zedernholz. Und er hat zum Propheten Nathan gesagt, Nathan, schau mal das schöne Haus, das ich habe. Und die Lade Gottes, wo die Gegenwart Gottes ist, die steht immer noch in einem Zelt aus Stoff. Wäre es nicht an der Zeit, auch Gott ein richtiges Haus zu bauen, einen Tempel zu bauen? Und der Nathan hat gedacht, hey, genau, super Idee, da hat Gott verdient, David macht das und hat ihn bekräftigt in dem, ja, bau ein Haus für Gott. In der Nacht hat Gott zu seinem Propheten Nathan geredet und hat gesagt, Nathan, habe ich mich jemals in der ganzen Zeit beklagt, dass ich kein Haus aus Zedernholz habe? Und Gott hat dem Nathan aufgezählt, wann er mit dem David schon alles Tolles durchgemacht hat, wie er vom Schafhirt zum König vom ganzen Volk geworden ist, wie Gott den David immer begleitet hat, durch verschiedene Krisen und Kriege durchgeführt hat. Und dann hat Gott dem David die Verheißung gegeben, dass nicht er, der David, wird den Tempel bauen, sondern seine Nachkommen oder sein Sohn wird den Tempel bauen. Der, der nach ihm kommt. Und er hat ihm verheißen, es wird nicht nur eine Nacht ja kommen, sondern all deine Nachkommen. Mit denen werde ich sein und die werden mir einen Tempel bauen. Und ich werde es nie verlassen. Und wir lesen da in diesen Versen eine Verheißung auf Jesus Christus, wo ein Nachkommen vom David ist. Wir lesen das in Matthäus 1. Und wo der Tempel ist, Gottes Tempel ist und für uns gekommen ist. Das wird hier im 2. Samuel schon angedeutet. Ich habe die Vers mehrmals durchgelesen und habe mich dabei gefragt, wenn Gott unser Herz sucht und das heisst, unser Herz kennt, dann hätte er doch den David sollen den Tempel bauen lassen. Weil das ist garantiert die tiefste Sehnsucht gewesen von David, Gott den Tempel zu bauen und ihm Danke zu sagen. Aber aus irgendeinem Grund hat Gott gesagt, David, komm mal ein bisschen oben runter, wird mal ein bisschen ruhiger. Die nach dir kommen, die werden sich um das kümmern. Der Wunsch, Gottes Haus zu bauen, wie gesagt, der ist gross und der ist echt gewesen. Aber Gott hat vielleicht eine Lage tiefer gesehen im Herzen von David. Für den David war klar, ein Tempel muss hin und am besten nehme ich als König das gerade in die Hand. Und Gott hat sich gefreut über das, hat aber dem David auch klar gemacht, dass das nicht sein Job ist. Der David hat das Herz, Gott hat dem Herz, dem David sein Herz kennt, besser kennt, als es der David kennt hat und hat ihn vor dem Tempelbau abgehalten. Hat ihm dann aber auch die enormen Verheißungen gegeben von seinen Nachkommen. Und das hat David mit riesiger Freude erfüllt. Und er hat Gott gelobt darüber. Und der David hat gemerkt, hey, das ist viel besser als selber einen Tempel bauen. Die Verheißung von Gott, dass die, die nach mir kommen, den Tempel werden bauen und Gott ihnen immer treu wird sein. Und Gott hat vielleicht auch noch andere Gründe gehabt, dass der David den Tempel nicht hätte sollen bauen. Vielleicht hat er gewusst, wenn der David jetzt den Tempel baut, dann hebt er vielleicht völlig ab. Dann wird er unstolz. Vielleicht hat er dem David nicht so viel Macht wollen geben. Vielleicht hat er gewusst, wenn der David nebst dem König sein, jetzt noch den Tempel mehr organisieren, hat er vielleicht irgendwann einen Burnout und er mag nicht mehr. Keine Ahnung. Gott hat es gewusst. Und wie schon am Anfang gesagt, die Geschichte mit dem David da, die hat mit einem Happy End geendet. Und der David ist glücklich gewesen. Und doch, David hat Gott wollen vorschreiben, was Gott soll machen. Und hat wollen Gott vorschreiben, was gut ist. Ist das manchmal in unserem Leben nicht auch so, dass wir Gott sagen, was wir denken, ist gut? Nicht mit böser Absicht, sondern ganz ehrlich, weil wir es glauben, es ist so. Und das hat mir doch einiges an Kopfzerbrechen bereitet. Weil oft haben wir ja eine klare Vorstellung, was gut ist für uns. Wir denken, so wäre es doch gut, so wäre es richtig. So kann sich Gott das sicher auch vorstellen in meinem Leben. Und da geht es nicht nur um irgendwelche materiellen Wünsche, da geht es um ganz wichtige Sachen auch in unserem Leben. Ich denke an Personen, die sich einen Ehepartner wünschen, aber aus irgendeinem Grund niemand findet, der zu ihnen passt. Oder wenn sie einen Ehepartner gefunden haben, Leute, die einen Kinderwunsch haben, der nicht eintrifft. Das sind ganz existenzielle, wichtige, tiefe Wünsche im Herzen von diesen Menschen. Und Gott erfüllt die nicht. Wieso nicht? Ich weiß es nicht. Und da gibt es auch noch viel weniger existenzielle Wünsche. So ganz normale, alltägliche, kleine Sachen. Ich bin momentan gerade in der Situation, ich brauche einen Koch, nicht einen halben Koch, aber eine 50%-Stelle von einem Koch kann ich besetzen. Und was macht man in so einem Moment? Man läutet die Zeitung an und sagt, hey, könnt ihr das Inserat schalten, ich suche einen Koch. Das letzte Mal hat das super geklappt, das klappt dann mal auch wieder. Und es hat nicht funktioniert. Ich weiss nicht wieso und ich weiss ehrlich gesagt auch nicht recht, wie ich jetzt zu meinem Koch oder zu meiner Köchin komme. Weiss nicht genau, wie ich das weiterfahren soll. Und in dieser ganzen Situation bin ich auch die Predigt am Vorbereiten gewesen und das hat mich dann schon ein bisschen herausgefordert. Ich denke, Herr, du kennst mein Herz, du weißt, ich brauche jemanden, das ist wichtig. Und doch funktioniert es irgendwie nicht. Und ich musste fragen, was ist meine Vorstellung und was ist Gottes Vorstellung? Und da bin ich jetzt ein bisschen dran und versuche da herauszufinden, was hat denn Gott für eine Idee? Und wie muss ich da vorgehen? Und oft ist es ja so, dass man erst rückblickend erkennt, was Gottes Idee war im Ganzen. Und wenn wir hinten reinschauen, sehen wir, ah, darum hat das hier mit dem Inserat vielleicht nicht geklappt. Weil Gott hat unter Umständen etwas Besseres gehabt, hoffe ich. Und es liegt ja auch nicht an uns, Gott zu sagen, was richtig ist und was falsch ist. Wir lesen das in Römer, Kapitel 11, dort steht, denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm je ein Geschenk gemacht, so dass er etwas dafür fordern könnte? Hat irgendjemand Gott geholfen bei der Schöpfung? Ist ihm irgendein schlauer Doktor, Professor zur Seite gestanden und hat gesagt, ah, du musst so und du musst so? Ich denke, es wäre nicht so gut rausgekommen, wie wir es jetzt haben. Hat schon mal jemand Gottes Geschenk gemacht? Ich hoffe doch sehr. Das grösste Geschenk, das wir Gott machen können, ist, dass wir sagen, Gott, nimm du mein Leben in deine Hand. Führ du mein Leben. Und es gibt Menschen, die das machen und sagen, Gott, führ du mein Leben. Und haben dann das Gefühl, weil ich das gemacht habe, habe ich jetzt einen Anspruch auf etwas Besonderes. Schließlich habe ich Gott mein Leben geschenkt. Da muss ich euch leider enttäuschen. Das ist nicht so. Wir haben keinen besonderen Anspruch, weil wir Gott unser Leben schenken. Wir haben keine besondere Behandlung verdient oder wir bekommen da keinen grösseren Segen über das andere. Und wenn uns Gott trotzdem segnet, in dem Entscheid, unser Leben ihm zu geben, dann ist es, weil er das einfach gern macht. Nicht weil er muss, nicht weil wir das verdient haben. Gott ist nicht käuflich, sondern er hat uns einfach lieb. Das heisst natürlich nicht, dass Gott ein Tyrann ist, der uns da zappeln lässt mit unseren Wünschen, der uns mit dem Sehnen, wo wir haben, allein lässt. Wir müssen eben immer vor Augen haben, dass Gottes Liebe und seine Gnade viel grösser ist, als wir uns da überhaupt irgendwie vorstellen können. Und es ist Gott, der uns gibt. Er weiss, was wir brauchen. Und er weiß, wenn die richtige Zeit ist. Unsere Aufgabe ist es, den Willen Gottes zu suchen. Nicht passiv verharren und zu denken, wo, wenn es dann an der Zeit ist, wird Gott schon jemanden vorbeischicken, der kommt kochen. Sondern ich muss aktiv sein und Gott fragen, hey Gott, was ist dran? Was soll ich unternehmen? Wie können wir das Problem lösen? Ich muss aktiv in der Beziehung zu Gott leben, damit das funktioniert. Und dann, glaube ich, dürfen wir erleben, dass unsere Wünsche, auch die ganz tiefen Herzenswünsche, in Erfüllung gehen. Und manchmal, das habe ich auch schon erlebt, ist es so, dass Gott unser Herz ein bisschen anpassen tut. Und Sachen, die uns enorm wichtig erscheinen, plötzlich an Wichtigkeit verlieren, und Gott ganz andere Dimensionen aufmacht, die wir vorne nicht erkannt haben. Weil er weiss, was unser Herz braucht. Und zum Schluss möchte ich euch noch kurz eine Geschichte erzählen, die zeigt, dass Gott auch in ganz alltäglichen und kleinen Sachen einfach grosszügig ist und weiss, was wir brauchen. Die Predigt, die ich euch jetzt gerade erzählt habe, das habe ich geschrieben, wo ich mir eine Woche Ferien gegönnt habe im Tessin, in einem Bikecamp. Und ich habe lange nicht gewusst, ob ich vom Geschäft her gehen kann, weil ein paar Sachen unsicher waren. Und habe mich da sehr spät angemeldet. Und ich habe angerufen und dann hat es geheißen, ja, du bist ein Glatte, das ist schon alles lang ausgebucht. Aber gestern hat gerade ein ganzes Viererzimmer abgesagt, die kommen nicht. Du kannst dort in dem Viererzimmer sein und da kommen dann noch ein paar dazu. Als ich im Tessin angekommen bin, hat es geheißen, ja, du bist halt jetzt allein in dem Viererzimmer. Da dachte ich, oh, gut. Es war ein wunderschönes Zimmer gewesen, mit Balkon und Seesicht. Ich habe die Woche allein in meinem Zimmer enorm genossen. Ich habe sehr viel Zeit gehabt für mich allein, habe mir Gedanken machen können, konnte das vorbereiten. Und ich habe es sehr genossen. Und die Frage ist, habe ich das irgendwie verdient gehabt? Ich glaube nicht, ich wüsste nicht mit was. Aber anscheinend hat Gott jetzt einfach Lust gehabt, mir das zu geben. Aus irgendeinem Grund. Einfach eben, weil er Lust daran gehabt hat. Und ich habe es einfach dankbar angenommen und habe mich darüber gefreut. Und habe müssen merken, hey, Gott sieht auch bei mir manchmal eine Lage tiefer. Und er hat gesehen, dass mir das gut tut. Allein im Zimmer zu sein und Zeit zu haben. Gott kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Darum ist es der Wille Gottes manchmal vielleicht auch so fremd. Und wir kommen nicht draus. Aber glaubt mir, Gott macht keinen Fehler. Gott ist es, der uns gibt. Und wir dürfen dankbar empfangen. Ich tue noch beten. Lieber Jesus, du kennst unser Herz und du weisst, jemand in jemandem von uns ist ein ganz tiefes Verlangen im Herz und eine Sehne nach Dingen, nach Begebenheiten, die unerfüllt sind und vielleicht auch unerfüllt bleiben. Gründe für das, Jesus, das wissen wir nicht. Die werden wir vielleicht auch nie erfahren. Aber ich danke dir, Jesus, sind dir Wünsche und sind mir als Person dir nicht egal. Du siehst unser Herz. Du suchst unser Herz. Und ich danke dir, dass unser Herz bei dir gut aufgehoben ist. Und dass es du wirst richtig leiten. Jesus, ich möchte mich und ich hoffe auch wir alle hier einfach uns öffnen für deinen Willen, für dein Führen, dass wir dürfen den Teil von dem verstehen, was du mit uns vorhast. Ich danke dir, dass du uns nicht im Stich lässt, dass du uns nicht an der Nase rumführst, dass du keine Lust hast, daran, wenn wir leiden, sondern dass du Liebe bist und dass es du gut meinst mit uns. Amen.